Autsch, das hat weh getan. Ich finde es grafisch sehr toll ausgedrückt, das ganze Thema Kränkung. Ihre Macht, wie kann sie gebrochen werden? Kränkung ist eine gewaltige Macht. Wie kann sie gebrochen werden? Kann sie überhaupt gebrochen werden? Wie können wir mit Kränkung umgehen? Seine Leitung, sie waren Brüder. Beide waren im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Der eine als selbstständiger Schafzüchter, der andere hatte ein Gemüsebauunternehmen. Und beide lebten in einer Zeit, in der sich Menschen noch bewusst waren, dass Erfolg von Gottes gnädiger Unterstützung abhängig war von seinem Segen. Und das war dann wohl auch der Grund, dass beide Gott von ihrem Ertrag, der eine ein Lamm, der andere Gemüse, ein Opfer brachten als ein Geschenk, das nur für Gott gedacht war. Die innere Haltung der beiden, die war sehr unterschiedlich. Das Ergebnis, Gott hat das Opfer des Schafzüchters angenommen, aber das Opfer des Gemüseproduzenten nicht. Das kränkte ihn sehr. Scheinbar wurde er zurückgesetzt, ein anderer bevorzugt. Er konnte diese Kränkung nicht konstruktiv verarbeiten und begann in seinem Herzen böse Pläne zu schmieden. Und interessanterweise richtete sich sein Zorn nicht gegen Gott, der da gehandelt hat, vielleicht weil er nicht verfügbar war, sondern gegen seinen Bruder, der scheinbar bevorzugt wurde. Und Gott hat gesehen, dass da in dem Herzen von diesem Mann furchtbare Gedanken hochkommen. Und er sagte zu ihm, du musst jetzt aufpassen, weil das Böse in deinem Innern die Oberhand gewinnen will. Und er solle seinen natürlichen Trieben nicht nachgeben. Und Gottes liebende und hilfreiche Worte fielen auf keinen fruchtbaren Boden. Es kam zu einem grausamen Tag. Ihr wisst sicher schon, wovon ich spreche. Kain und Abel. Der erste Mord in der Geschichte der Menschheit war ein Mord aus Kränkung heraus. Und Kain hat diese scheinbare Zurücksetzung völlig falsch verarbeitet. Er hätte viel daraus lernen können. Hätte er Gott gefragt, Gott, was ist los? Warum nimmst du mein Opfer nicht an? Aber das hat er nicht getan. Wir merken, Kränkung hat eine ungeheure Dynamik. Und das unterschätzen wir so leicht. Natürlich endet nicht jede Kränkung in einem Mord. Aber wenn ihr euch vielleicht auch mal beobachtet und euch überlegt, könnt ihr vielleicht feststellen, dass irgendeine Kränkung in eurem Leben wirklich hängen geblieben ist und immer wieder hochkommt. Und das ist ja ganz verrückt. Die kleinsten Dinge können als Kränkung empfunden werden. Ich erinnere mich, ich habe einen Anzug gekauft in Götzis in einer Modefirma. Die Verkäuferin da, die mich da ausgemessen hat und mit Band und so weiter, die hat gesagt, sie wissen schon, dass ihr linker Fuß kürzer ist. Und habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Und dann hat sie halt die Maße genommen und hat irgendwas weniger hingeschrieben. Ich komme dann hin und hole mir den Anzug ab und probiere nochmal an. Und dann stimmt das Maß nicht, irgendwo passt da was nicht. Und die Chefin, die da war, hat so, das war Weihnachten, viel Betrieb, hat einfach so locker daher gesagt, ja, haben halt wieder falsche Maße angegeben. Und ich dachte, hallo? Ich habe keine falschen Maße angegeben. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich einen kürzeren Fuß scheinbar habe. Und das ist eine solche Kleinigkeit, aber mich hat das geärgert, gekränkt. Mir wird jetzt Unrecht getan. Mir wird jetzt gesagt, ich habe da was falsch gemacht. Und mir fiel dann auf, jedes Mal, wenn ich diesen Anzug herausgenommen habe, ist mir das in den Sinn gekommen. die hat doch mich so dumm angemacht. Ja. Und das sind ganz kleine Dinge. Und das ist natürlich keine große Sache. Was ich damit sagen will, Kränkungen können unwahrscheinlich lange anhalten und verheerend wirken. Verheerend wirken, wenn sie nicht bearbeitet werden. Am Ende etwas da sein, wo jeder sich fragt, wie kann denn so etwas überhaupt passieren? Ist doch völlig unverständlich. Kränkung ist eine große Macht. Haller sagt, nahezu jedem menschlichen Problem liegt eine Kränkung zugrunde. Denn Kränkungen greifen unsere Selbstachtung, unser Ehrgefühl und unsere Werte an. Sie treffen uns im Innersten, können uns aus der Bahn werfen, uns krank machen und sogar zu den grausamsten Verbrechen und Kriegen führen. Man kann darüber diskutieren, ob das so absolut stimmt. Nahezu jedem Problem liegt eine Kränkung zugrunde, aber ich glaube, vielen Problemen liegt eine Kränkung zugrunde. Und hier sind eigentlich schon drei Begriffe, die uns helfen, Kränkung zu bearbeiten. Unsere Selbstachtung, unser Selbstwert wird angegriffen in einer Kränkung. Unser Ehrgefühl wird angegriffen. Man behandelt mich nicht richtig. Man sagt etwas Falsches über mich. Man ist unfair mit mir und so weiter. Und unsere Werte. Wenn man genauer hinsieht, kann man sagen, jawohl, das sind drei wirklich große Bereiche, wenn es um Kränkung geht, wo wir uns fragen können, was von diesen drei Dingen ist in meinem Leben denn jetzt davon betroffen? Und das sind drei Bereiche, wo wir als Christen hergehen können und sagen, wow, Gott gibt mir in diesen Dingen eine gewaltige Hilfe, mein Selbstwert. Worin ist der verankert? Meine Ehre. Wer kümmert sich um meine Ehre? Meine Werte. Wo sind die verankert? Ich bin heute der Meinung, dass eine Kränkungssituation ganz oder in vielen Fällen eine Kränkungssituation unsere Wurzeln freilegt. Wenn wir genau hinschauen, merken wir, wo sind wir verwurzelt und verankert? Was kommt da alles in Bewegung? Wo ist mein Wert verankert? Wo ist meine Ehre verankert? Und wir sind hier in einem Bereich drin, wo, wenn man genauer hinschaut, man sagen muss, Geschwister, wir sind so gut dran mit unserem Schöpfer Gott. Weil in all diesen Dingen hat er uns viel zu sagen. Kränkung wird häufig verdrängt. Wir reden auch nicht gerne darüber, weil gekränkt sein als Schwäche eingestuft wird. Du Mimose, du Wasal oder wie. Und darum ist es auch teilweise so, dass Kränkung mit Scham besetzt ist. Ich will nicht gerne zugeben, das hat mich jetzt gekränkt, das hat mich verletzt. Manchmal gibt es vielleicht auch die Überzeugung bei Christen, dass sie sagen, ja, Kränkung ist was Ungeistliches. Wir sind durch diesen Dingen gestorben. Weil wir übersehen, dass wir der Sünde gestorben sind und der Welt. Und dass Sensibilität und Kränkungserfahrungen, Kränkungsgefühle eigentlich was ganz Normales sind. Wir schämen uns nicht, cool und unverletzlich zu sein. Der coole Typ, an dem, der sich nicht so schnell beeindruckt und so weiter. Aber wir sollten zur Kenntnis nehmen, grundsätzlich, es ist nicht möglich, in einem kränkungsfreien Raum zu leben. Zum Leben gehört Kränkungserfahrung dazu. Niemand ist unkränkbar. Man muss nur die richtige Stelle finden. Jeder von uns hat schon gekränkt und ist gekränkt worden. Meines Erachtens stimmt, was Dr. Haller sagt, der Mensch ist ein zutiefst kränkbares und kränkendes Wesen. Der Mensch ist ein zutiefst kränkbares und auch kränkendes Wesen. Wenn wir ganz genau in unserem Leben hinschauen, ist manchmal eine Retourkutsche eine Kränkung. Da hat man etwas erlebt oder erfahren, hat etwas bekommen, wo man denkt, das war unfair. Und wir haben irgendwie so einen Mechanismus in uns, dass wir sagen, das muss zurückgegeben werden. Es muss ein Ausgleich entstehen. Und das Verrückte bei der Sache ist, es muss ein Ausgleich entstehen, es muss Gerechtigkeit geschaffen werden. Ist er ein gutes Empfinden? Die Frage ist nur, wer Gerechtigkeit schafft, wer den Ausgleich schafft und wie wir damit umgehen, wenn wir denken, wir sind ungerecht behandelt worden. Was läuft denn da ab? Wer oder was ist daran beteiligt? Der Kränkungsvorgang. Wir haben gesagt, eine Kränkung greift unsere Selbstsache, unseren Selbstwert an, unser Ehrgefühl, unsere Ehre, unsere Werte. Jetzt schauen wir mal ein bisschen, was läuft denn da ab? Es gibt einen Absender, einer, der kränkt, es gibt eine Kränkungsbotschaft und es gibt einen Kränkungsempfänger zum Absender. Als Faustregel kann gesagt werden, also der mich jetzt kränkt, was ist das für einer? Oder was ist in dem Zusammenhang wichtig? Als Faustregel kann gesagt werden, je wichtiger, nahestehender und vertrauter der Kränkende ist, desto tiefgreifender und wirkungsvoller sind die kränkenden Äußerungen. Es gibt Leute, die können uns nicht kränken. Und dann gibt es solche, die uns viel bedeuten, die nahestehend sind, die können uns sehr kränken. Je näher ein Mensch uns ist, je wichtiger, je bedeutungsvoller er für uns ist, umso mehr hat eine Kränkung eine Wirkung. Dann der Absender kann eine Gruppe sein, denken wir an Mobbing in der Schule oder in Betrieben, wo natürlich dann verstärkend ist. Und ein Kränkender, manchmal sind Narzissten Menschen, die mehr kränken wie andere. Ein Narzisst ist einer, der mehr als allgemein üblich auf sich selbst konzentriert ist und in eine gewisse Art und Weise in sich selbst verliebt. In dessen Welt dreht sich zuerst einmal alles sich nur um ihn. Und weil er so auf sich fixiert ist, hat er in der Regel oft wenig Empathie. Das heißt, er hat wenig Einfühlungsvermögen in das Leben von anderen. Und weil er wenig Einfühlungsvermögen hat, verhält er sich ganz leicht kränkend. Und weil er selber ganz im Mittelpunkt in seinem Denken steht und immer der Beste und der Klügste und so weiter sein will, hat er eine Haltung, wo ganz häufig das des anderen abgewertet wird. Und das ist dann natürlich ganz schnell mit Kränkung verbunden. Er ist der Beste, der Klügste, der Mächtigste, der Nabel der Welt, um dem sich alles zu drehen hat, der bejubelt werden soll und so weiter. Und wenn das nicht mehr ist, dann kommen Dinge, die kränkend sein können. Er lässt andere nicht wirklich gelten und entwertet häufig. Dann gibt es Menschen, die sind einfach gefühlsarm. Man hat ja irgendwie auch herausgefunden, dass es in einer bestimmten Phase der menschlichen Entwicklung sehr wichtig ist, dass man in der Sozialisation bestimmte Situationen erlebt, die einem helfen, so im Gehirn die sogenannten Spiegelneuronen zu entwickeln. Spiegelneuronen, sagt man, die sind dafür verantwortlich, das sind Nervenzellen im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, dass wir empathisch werden, dass wir spüren, wie ein anderer spürt. Und da kann im Laufe eines Lebens, auch in der Kindheit, was daneben gehen, dass Menschen hier unterentwickelt sind. Und sie nehmen einfach nicht wahr, wie andere Menschen sich fühlen. Und sie spüren dann auch nicht, wenn sie verletzen, weil das für sie kein Thema ist. Aber könnt ihr euch das vorstellen, dass ein Mensch, der einfach nicht spürt, wie andere empfinden, dass der viel eher verletzend ist, weil er es gar nicht mitbekommt. Und es gibt erstaunliche Menschen, da sitzt man dann da und sagt, warum nimmst du das nicht wahr? Dich selber nicht wahr? Und das, was im anderen ist, nimmst du gar nicht wahr. Ja. Und da kommt ein Punkt dazu, wo ich mir denke, das möchte ich immer wieder sagen. Kränkungssituationen sind Situationen, wo wir enorm viel lernen können. Über uns selbst, wenn wir die Gekränkten sind, und über uns selbst, wenn wir kränken. Und darum sind Kränkungssituationen eigentlich ein wunderbares Potenzial, um zu wachsen. Ist das verständlich? Wenn ich dann hinschaue, wenn ich nicht einfach nur mal einfach einen Tag reinlege, sondern sage, hallo, was war denn da los? Warum ist das jetzt so? Warum bin ich so gekränkt? Was ist da in meinem Leben angegriffen? Was kann ich da von mir lernen? Oder warum habe ich jetzt jemand anderen gekränkt und habe es vielleicht gar nicht gemerkt? Was ist mit mir los? Man kann total viel lernen. Die Kränkungsbotschaft, man kann ohne Worte kränken, eine Geste, eine abwehrende Mimik, ihr kennt das alles, wo habt ihr sicher auch schon erlebt, warum schaut er so, warum tut er so und. Worte selbstverständlich können sehr bewusst als Kränkung eingesetzt werden unter Kontext, in dem etwas geschieht. Das macht einen großen Unterschied, ob meine Frau zu mir gesagt hat, sie ist ein bisschen Dummkopf, oder ob irgendjemand anderer, wo ich vielleicht schon ein bisschen angespannte Beziehung habe, zu mir sagt, du Trottel, du. Auch wenn man vor anderen abgewertet wird, Arbeitssituation, Chef, Vorgesetzter oder Kollege, der einen bloßstellt und so weiter, das ist natürlich viel stärker dann, wenn man in einem solchen Kontext eine Abwertung, eine Kränkung erlebt. Ganz kurz ein paar Kränkungsformen. Man sagt, hier am stärksten sind Menschen gekränkt, wenn sie enttäuscht werden, wenn sie Ablehnung oder Zurückweisung erfahren. Ablehnung, Zurückweisung wäre, wenn jemand Liebe jemandem geben will und die Liebe wird nicht angenommen. Ja, das ist eine Zurückweisung, die sehr kränkend erlebt werden kann. Wenn man abgelehnt wird, Vertrauensverlust, Mobbing, Beschämung, Missachtung oder Geringschätzung, man nimmt mich nicht ernst, man nimmt mich nicht wahr und so weiter, Verleumdung oder Diskreditierung, wenn man jemanden schlecht macht, üble Nachrede, und das kann ganz schnell geschehen, dass man in eine solche Situation hineinkommt, irgendjemand sagt etwas über einem und man kann sich nicht wirklich verteidigen oder was auch immer, man hat den Eindruck, da redet man nicht richtig über einen. Das kann ganz schnell passieren, dass eine Kränkung geschieht. Diffamierung, wenn man abwertend oder herabgesetzt behandelt wird, geschmäht wird, Spott, Hohn, Zynismus, das kann sehr kränkend sein. Das sind so Kränkungsformen als Beispiel, die Dr. Haller angibt. Hier beim Empfänger, da kommen wir wieder auf teilweise überschneidende Sachen. Der Wert des Absenders, wer in meinem Leben eine hohe Bedeutung hat, der kann mich sehr leicht kränken. Und wenn Werte, die mir wichtig sind, angegriffen werden. Ich habe festgestellt, wenn man über die F.E.G. Bregenz blöd redet, ich sage jetzt erstmal so salopp, dann ist es so, als ob man über mich selber blöd redet. Es ist sowas wie meine Gemeinde. Wenn man über meine Familie, über meine Ehe blöd redet oder was Dummes sagt, dann das sind hohe Werte in meinem Leben, wo ich merke, da bin ich sehr verletzlich. Der Selbstwert des Empfängers. Der Verletzlichkeitsgrad in unserem Leben hängt ganz stark damit zusammen, wie stark und stabil unser Selbstwert ist. Wer einen hohen sicheren Selbstwert hat, wer weiß, wer er ist, wer eine Bindung hat an Gott, der ist nicht so verletzlich, wie wenn das alles fehlt. Niedriger Selbstwert, Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben, die sind viel, viel, viel schneller verletzlich, weil sie viel schneller auch irgendetwas sehen, wo vielleicht gar nichts ist. Und darum ist es natürlich ein Riesenthema, wo ist unser Wert verankert? Wer und was gibt mir Wert? Und da werden wir bei so einem großen Thema, wenn es darum geht, was bedeutet es denn, ein Geschöpf Gottes zu sein? Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein mit Gaben und Grenzen, dass ich auch akzeptieren kann, ja, da gibt es Dinge, die kann ich nicht. Da hat er recht, wenn er sagt, das kannst du nicht. Und hier haben wir in unserer Gottesbeziehung einen solchen Schatz. Ich weiß nicht, ist euch das bewusst? Ich wünsche mir das sehr für euch. Und natürlich, in bestimmten Phasen unseres Lebens kann der Selbstwert, auch wenn er sonst sehr stabil ist, völlig im Keller sein. Da hat man irgendetwas missgebaut oder ist irgendwas daneben gegangen und dann kommt das noch dazu und jenes noch dazu. Und dann kann es schon passieren, dass auch Leute mit einem gesunden Selbstwert irgendwo in der Ecke sitzen und sagen, ich bin nichts und kann nichts und so weiter. Also da ist man dann auch besonders verletzlich. Die sensiblen Stellen, das ist nur ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir gekränkt werden, dann hat jemand eine sensible Stelle in unserem Leben getroffen. Und darum ist eine Kränkung immer auch eine Chance, sich selbst besser kennenzulernen. Und es hat Potenzial zur persönlichen Entwicklung. Das kann zum Segen für uns werden. Es ist nachvollziehbar. Was sind meine sensiblen Stellen? Warum bin ich hier so empfindlich? Was ist der Hintergrund? Da kann einiges an wertvolle Information kommen, wenn wir hier darüber reden, vielleicht auch mit anderen darüber reden. Dann gibt es heute vermehrt Menschen, die man als die Hochsensiblen bezeichnet. Hochsensible Menschen, die nehmen Aussagen, Verhalten, Geräusche, Umfeld, Situationen in einer ganz starken Art und Weise wahr. Ein Windhauch ist für den ein Sturm, eine kleine Nebenbemerkung ist für den eine Hauptaussage. Wir kennen jemanden, der so hochsensibel ist. Und wir haben dann gestaunt, was für Nebensätze so eine Bedeutung in seinem Leben gewonnen haben. Und wenn man hochsensibel ist, dann ist es natürlich klar, erlebe es intensiver, ich nehme Dinge viel stärker wahr, gebe Dingen viel größere Bedeutung als ein Normaler, der sagt, ach, ist doch egal. Und da wäre es gut, wenn du den Eindruck hast, ich kenne einen Hochsensiblen und sollte den ein bisschen verstehen und ich bin ein hochsensibler Mensch, dass du die Literatur zulegst zu diesem Thema. Das ist ein spezielles Thema. Dann natürlich der Narzisst, der sich selbst liebt. Das sind dann Menschen, die sind großartig im Austeilen, aber Zwerge im Einstecken, die übertragen gar nichts. Der Kontext der Kränkung, haben wir schon gesagt, Gruppe, Öffentlichkeit, und je länger, umso nachhaltiger. Das sollte verständlich sein. Wir haben eine Kränkungssituation erlebt, die ging über 2 Jahre bei uns in der Nachbarschaft, und das hat unser Leben enorm beeinflusst. Ja. Beziehungsweise wir haben da total viel gelernt. Das kommt dann nicht. Ja. Aber das ist so verständlich. Stell dir vor, jeden Tag ist eine Situation, wo du hochsensibler geworden bist und schon fast suchst, kommt das wieder und so weiter und so fort. Und das über 2-3 Jahre, das ist sehr zermürbend. Aber da kommt der Schrei des Herzens zu Gott, ja, wo wir gesungen haben in dem Lied. Ja. Der Schrei des Herzens zu Gott. Und wir kommen dann noch dazu. Was wir nicht vergessen sollten, Kränkungen sind unvermeidlich. Es gibt eine unvermeidliche Kränkung oder Situationen, die als Kränkung erlebt werden. Gott hat kein gekränkt. Das bedeutet, nicht alles, was wir als Kränkung erleben, bedeutet, dass der andere an mir schuldig wird. Es war eine unvermeidliche Kränkung, dass Gott das Opfer Kains nicht angenommen hat, weil seine Haltung nicht richtig war. Und auch wir kränken manchmal andere und können das nicht vermeiden. In der Gemeinde muss man manchmal einen Dienst bewerten. Das kann für den, der bewertet wird, kränkend sein. Ein Betrieb, ein Chef muss Mitarbeiter bewerten. Wir müssen manchmal Prioritäten setzen und sagen, jawohl, mit dem Menschen nehme ich mir mehr Zeit, mit dem weniger, aus einem ganz bestimmten Grund. Und das darf man. Das darf man. Das kann aber wie jemand kränkend sein. Jede Hochzeit kann eine Kränkungssituation sein. Weil der Mann damit sagt, alle anderen Frauen setze ich zurück, nur diese eine, die will ich. Ja. Das ist mir sehr wichtig, dass man nicht hergeht und sagt, ich bin gekränkt, also muss der das in meinem Leben ausgelöst haben, hat an mir schuldig geworden sein. Nein, das ist nicht wahr. Es kann mich kränken, dass jemand mir die Wahrheit über mich sagt. Und er kann es in Liebe sagen. Es ist nicht angenehm, irgendwo eine Seite von sich mit einer Seite konfrontiert zu werden, wo man sagen muss, oh, so möchte ich eigentlich nicht sein, aber scheinbar bin ich ja doch so und so weiter. Ja? Also das muss man dazu sagen. Und auch diese unvermeidliche Kränkung, die sind Herausforderungen. Wir müssen uns dann überlegen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ich erlebe das als Kränkung. Aber da habe ich ein Gegenüber, der hat mich nicht beleidigt. Der hat mich nicht entwertet. Der war nicht aggressiv. Das ist nicht mein Feind. Und jetzt muss ich damit umgehen. Und das Verrückte ist, dass wir solche Dinge eben auch als Kränkung erleben können. Und da ist es gut, wenn wir mit anderen darüber reden, einen Perspektivenwechsel bekommen. Du siehst du das auch so? Meinst du, der hat recht oder die hat recht und so weiter? Dass wir von außen auch Rückmeldung bekommen. Das Wichtige ist bei diesen unvermeidlichen Kränkungen, ist in der Regel keine böse Absicht dabei. Keine Beleidigung, keine Aggression, keine Anwertung, sondern andere Dinge. Und es gibt aber auch diese Kränkung, die eben einen destruktiven Charakter hat. Da will jemand auch etwas auslösen beim anderen. Kränkungen haben einen destruktiven, zerstörenden Charakter, diese eigentliche Kränkung. Ja. Die will nichts Gutes bei mir. Kränkungen wirken, wenn sie auf sensiblen Stellen treffen, haben wir schon gesagt. Kränkung erschüttert unseren Wert, vor allem den Selbstwert, verletzen den Gerechtigkeitssinn. Das ist ja manchmal bei bestimmten Kränkungen, da sitzt du da und denkst, das ist so ungerecht. Das ist so unfair und ich kann nichts tun. Sie rufen Enttäuschung hervor. Hätte ich nie gedacht, dass er sich so mir gegenüber verhält oder was auch immer. Werden individuell ganz unterschiedlich wahrgenommen. Das wissen wir. Es gibt Dinge, wo uns jemand vielleicht etwas erzählt und wir sagen dann, was ist denn das da? Das ist schon nicht so schlimm. Ja. Aber umgekehrt würden wir etwas erzählen und der andere sagt, weißt du, was du hast, ist doch nicht so schlimm. Also sehr individuell. Und Kränkungen wirken nachhaltig. Das ist vielleicht das Wichtigste heute Morgen, nicht das Wichtigste, aber eine wichtige Sache, sie wirken nachhaltig. Das heißt, wir tun gut daran, wenn wir genau hinschauen, was ist jetzt da passiert. Und wie kann ich die Sache für mich bewältigen? Und du brauchst nicht unbedingt den anderen dazu. Jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt, Kränkung und Gottes Hilfe. Ich habe erzählt, dass wir schwierige Situationen mit unserem Nachbarn haben. Wir haben das immer noch, aber die Spitze ist vorbei. Und wir haben in dieser Zeit, habe ich persönlich einiges mit Gott erlebt. Ich finde es großartig. Wir dürfen hergehen und sagen, Gott, in dieser Kränkungssituation bist du da. Was bedeutet es jetzt, in dieser Situation mit dir zu leben? Was bist du mir in dieser Situation? Und dass wir diese Kränkungssituationen tatsächlich zu Gott bringen. Wir hatten da eine Situation, ich habe eine Situation gehabt, wo ich in meinem Büro im Keller war, mein Nachbar hat wieder eine kränkende Sache gemacht. Und ich bin dann in einem Keller gesessen und sage, Gott, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich damit umgehen? Dass ich ihm zurückgebe und Böses mit Bösem vergelte und solche Dinge, ist ja keine Option für mich. Das würde man ja so gern. Ehrlicherweise. Aber das ist keine Option. Ja, was soll ich denn tun, Gott? Dann habe ich das gelesen, Psalm 10, Vers 14. Und das ist mir wichtig, Gott kümmert sich darum. Ich habe das zum ersten Mal so gelesen, du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Und mitten in dieser Situation dieses Wort Gottes. Du hast es wohl gesehen. Also, dass Gott mir sagt, Hans, ich habe das gesehen. Ich war dabei, ich habe das gehört. Und ich fühle mich dann wie ein Elender, ein Wehrloser, einer, der nichts tun kann. Das Schlimme bei Kränkungssituationen ist auch diese Ohnmacht, die man empfindet. Und dann sagt Gott zu mir, überlass es mir. Bei Kränkungen sagt man, man muss das abgeben. Ja, aber wohin denn bitte? Wenn Gott zu mir sagt, gib es mir ab, dann habe ich eine große Hilfe. Weil hier kann ich sagen, Herr, das ist ja dein Wort. Du hast es gesehen, Herr. Ich übergebe es dir. Und dann denke ich mir, aber jetzt bitte schnell. Jetzt bitte schnell. Weil ich halte es nicht mal aus. Ja. Und da muss ich dann, und das ist auch eine Frage, in welcher Haltung gehe ich denn in so kränkenden Situationen an? Ich bin überzeugt, dass alle Dinge in meinem Leben als Kind Gottes an Gott vorbeigegangen sind und dass Gott aus allen Dingen für mich etwas Gutes bewirken kann. Und da bin ich immer wieder herausgefordert zu sagen, so und jetzt, Herr, was ist das Gute darin? Und das Gute kann das sein, dass ich Gott besser kennenlerne. Und wenn ich Gott begegne, der mir sagt, ich habe das gesehen, ich kümmere mich drum, dann habe ich was Gutes erfahren. Durch die Kränkung. Es geht weiter. Geh nicht den Weg Kains. Aber Kain, unser Opfer, sah Gott nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkst sich dein Angesicht? Und Kain redet mit seinem Bruder Abel und so weiter. Ihr kennt es. Da gibt es jemand anderen. Hannah. Hannah, die Frau von Samuel, die zweite Frau ihres Mannes, wird hier angesprochen, und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden Jahr für Jahr. Ich habe das Kind, du hast niemanden. Du bist kinderlos. Um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihre Mutterleib verschlossen hatte, sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und ihr kennt diese Geschichte, Gott hat ihr einen Sohn geschenkt. Und das ist eine völlig andere Verhaltensweise. Hannah geht mit ihrem Leid zu Gott und sagt, hilf mir Gott. Sie macht nicht ihrem Mann die Hölle heiß, sondern sie geht zu Gott und sagt, Gott, hilf mir, ich bin betrübt, ich weine. Der Weg Jesu. Das sind Worte, die mir immer wieder zu einer großen Hilfe geworden sind und immer noch sind. In 1. Petrus 2, 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das sind Kränkungssituationen, die Jesus erlebt hat. Und was hat er getan? Er hat es dem übergeben, der gerecht richtet. Und immer wieder, wenn ich versucht bin, zurückzugeben, und so weiter und so fort, dieses Wort, Jesus hat es nicht getan. Was hat er anstelle getan? Er hat es Gott übergeben, der gerecht richtet. Und da kommt dann das ganz konkret in unserem Leben zu tragen. Was ist unser Glaube wert? Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber was haben wir in Jesus? Wenn es um die Ehre geht, das Vorbild Jesu, Johannes 8, 48 bis 50, da antworteten den Juden und sprachen sie, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre. Dies ist einer, der sie sucht und der sie richtet. Kränkungssituation hat viel mit Ehre auch zu tun. Und in manchen Kränkungssituationen wird es einfach bloßgelegt. Wo ist unsere Ehre verankert? David sagt oft, öfters in den Psalmen, meine Ehre ist bei Gott. Und manchmal ist es so, dass man darauf verzichten muss, seine Ehre zu verteidigen. Manchmal, nicht immer. Und wo es dann darauf ankommt, wo diese Worte für mich immer eine sehr hohe Bedeutung haben. Herr Jesus, wie hast du das gemacht? Du hast dich darum gekümmert, dass der Vater geehrt wird. Und du warst der Überzeugung, dass deine Ehre Sache des Vaters ist und nicht deine Sache. Und das bedeutet manchmal, dass man verkehrt und sagt, Herr, meine Ehre ist bei dir. Manches kann man nicht erklären, manches kann man nicht verteidigen, in manchen Dingen bleibt man der Blöde und, und. Meine Ehre ist bei dir. Dann kommen diese Hilfen, die ihr alle kennt, aber das wird dann ganz konkret, nehmen wir das in Anspruch. Römer 12, 14, segnet euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Was für eine Hilfe. In eurem Herzen kommen doch Wünsche auf gegenüber Menschen, die euch kränken, die euch Schweres tun. Wenn ihr ganz ehrlich seid, sind die manchmal nicht sehr fromm. Ich erinnere mich an eine Situation, wo mein Nachbar wegfuhr, und ich mich bei dem Gedanken ertappte, schön, wenn er nie wieder käme. eigentlich wünsche ich ihm den Tod in der Situation. Segnet, fluche mich. Gott gibt uns eine riesige Hilfe für unsere Gedankenwelt. Wünsche ihm Gutes, bete für ihn, segne. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Ich bin gleich fertig. Vergeltet niemandem Bösen mit Bösen. Das ist so ein einfacher Satz, aber so wichtig, weil in uns dieser Reflex ist, zurückzugeben. Aber Böses mit Bösem vergelten vermehrt nur das Böse und wird immer nur schlimmer, steigert sich immer hoch. Es wäre schrecklich. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Sohn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ganz wichtiger Satz, unser Gerechtigkeitsempfinden ist okay, aber nicht wir vergelten. Gott vergilt, er weiß alle Dinge und er ist der gerechte Vergelter. Überlassen wir es doch ihm und verzichten auf dieses Recht, weil Gott sagt, das ist meine Sache, du hast hier nichts verloren. Und es ist gut, dass Gott richtet, weil ich selbst würde völlig überzogen reagieren. Das lassen wir jetzt weg. Kurz, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt in Kränkungssituationen, wie ich bin. Ich habe völlig übertriebene Vergeltungswünsche und Ideen. Es ist gut und wichtig, die Vergeltung des Gerichts Gott zu überlassen. Dinge, die länger sich dahin ziehen, das kann schwierig werden. Ich habe gelernt, dass man ganz schnell in eine Fixierung hineinkommt, dass alles Böse, was im Leben geschieht oder vieles Unerklärliche, das muss dann der sein. Ich könnte hier einzelne Dinge sagen, aber ich mache das jetzt aus zeitlichen Gründen nicht. Ich habe gelernt, wie zermürbend das sein kann. Ich habe Empathie bekommen für Menschen in ähnlichen Situationen und weiß, das kann wirklich schwer sein. Ja. Ich habe Menschenkenntnis bekommen. Ich habe gemerkt, Menschen können auch so sein, das habe ich gar nicht gewusst. Und das Wertvollste für mich war, dass Gott mir dabei hilft. Wenn Gott uns in bestimmte Situationen hineinführt, dann dürft ihr zumindest das erwarten, dass er euch in der Situation hilft. Und ihr bekommt vielleicht ein Gottesbild oder eine Erweiterung des Gottesbildes, das ihr vorher eben nicht hattet. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was das euch bedeutet, dass Gott euch ein Wort gibt, dass Gott euch einen Beistand zusagt und, und. Ich finde das von den Wert, eines der wertvollsten Dinge im Leben. Ich erkenne dich, Gott. Du bist da. Mit dir kann ich durch diese Situation durchgehen. Du hältst mich. Du hilfst mir. Und. Wenn Kränkungssituation, da sollte man sich in Richtung Vergebung bewegen. Ich sage bewusst bewegen, weil das nicht immer so leicht ist. Und man kann ruhig sagen, Vergebung schützt vor Verbitterung. Du hast die Wahl, vergeben oder verbittert zu werden. Das ist krass ausgedrückt, aber es ist letztlich so. Begeben Sie sich auf seinen Planeten. Es ist interessant, wenn man mal die Position wechselt und in die Welt des anderen hineintritt, dann wird auf einmal manches verständlich. Aha, von der Perspektive habe ich das mir gar nicht gesehen. Aber wenn ich das sehe, irgendwie auch verständlich. Es fällt einem dann leichter, barmherzig zu sein. Bejahen Sie Ihre Kränkbarkeit. Wir sind kränkbar. Gut, wenn wir das auch bejahen und sich dagegen wehren, sondern sagen, okay, ich bin kränkbar, ich will lernen, wie gehe ich mit Kränkung um. Beachten Sie Ihr Gekränktsein, das bedeutet, bearbeite auch Kränkungssituationen. Und das ist ein wichtiger Punkt, benutzen Sie Ihre Kränkungen zum Wachstum. Man kann wachsen in diesen Dingen. Und zwar heftig. Bemühen Sie Gott mit Ihrer Kränkung. Bedenken Sie die Wirkung von Kränkung. Kränken Sie nicht unnötig. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich habe erlebt, dass Gott in Kränkungssituationen emotional gewaltig helfen kann, wenn wir ihm was zutrauen, wenn wir sagen, Gott, ich will in deinem Willen bleiben, ich will nicht ausbrechen, ich will das tun, was du willst, das getan werden soll und so weiter. Und ich habe erlebt, dass Gott Bollwerke von negativen Gefühlen verändern kann und bearbeiten kann. Trauen wir unserem Gott was zu und leben im Glauben. Ich bin dein Herr. Jetzt hilf bitte. Und wir werden ihn erfahren. Nicht immer gleich, nicht immer sofort, nicht immer. Aber wir werden ihn erfahren. Und das ist, finde ich, großartig. Ich möchte schließen. Sollen wir beten? Es ist so gut, Vater, dass du Anteil nimmst in unserem Leben, auch in unseren Kränkungen. Und du bist der am besten weiß, was in uns ist und was Sache ist. Und ich finde es einfach großartig, dass du uns nicht allein lässt, im Gegenteil. Wir können wachsen, wir können dich besser kennenlernen, wir können uns besser kennenlernen. Du bist da. Hilf uns, dass wir das mit in unser Leben immer wieder hineinnehmen. Wenn es dunkel ist und schwierig ist, ja, dranbleiben und dir einfach mal begegnen dürfen. Schenk uns immer wieder solche Sternstunden der Begegnung mit dir, die uns gut tun, die uns Substanz geben, die uns helfen, die uns wachsen lassen, bitte. Amen. Amen.